Ja, guten Morgen. Nachdem ich die Einleitung von Stefan gehört habe und das Gebet von Vanya, ist eigentlich alles gesagt. Aber vielleicht ist ja doch noch das eine oder andere jetzt dabei, was uns anspricht und ermutigt. Ich habe nichts großartig Neues für euch. Wir sind nicht im Alten Testament. Ihr sollt jetzt nicht denken, dass ich irgendwie der Meinung bin, das Alte Testament wäre nicht wichtig. Nein, das ist es absolut nicht. Das Alte Testament ist genauso Wort Gottes wie das Neue Testament. Das ist der gleiche Gott, das ist kein anderer. Und wenn wir das so lesen, das Alte Testament, die Vision, die Hesekiel hatte von Gott, Jesaja, die Psalmen sind voller Weisheit. Viele Psalmen sind inspiriert durch den Heiligen Geist von David geschrieben worden. Und er schüttet sein Herz aus. Und so viele Dinge, die er da beschreibt, die sind heute noch genauso aktuell, weil wir uns nicht geändert haben. Die Not ist die gleiche, die Freuden, ich weiß nicht, die Krankheiten, all das, was ihn damals beschäftigt hat, das nicht Gott verstehen können in bestimmten Situationen, wo er ausgeschrien hat: Herr, warum? Warum ist das so? Warum werde ich von meinen Feinden verfolgt? Das ist heute noch genauso, ist genauso aktuell. Aber ich möchte euch das mitteilen, was ich selber auf dem Herzen habe. Das, was mich selber seit einiger Zeit bewegt. Und ich möchte mit euch logischerweise dann ins Neue Testament gehen. Und zwar könnt ihr mal aufschlagen den Kolosserbrief, ganz bekannte Verse, Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Die kennen, glaube ich, fast alle. Ganz bekannte Verse, wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel drüber gesagt worden. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dann gibt es nochmal, wir schlagen ein paar Seiten nach links, und zwar in den Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Da betet Paulus, unser großer Bruder, für seine Geschwister und sagt: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Du bist unvorstellbar reich, wenn du Gottes Kind bist. Wir vergessen das häufig. Du bist so reich, auch wenn du in dieser Welt, in diesem Leben vielleicht arm bist, wenn du nicht weißt, wie du morgen deine Miete bezahlen sollst. Ich will das nicht kleinreden. Darum geht's mir nicht. Da kommen wir später zu. Natürlich gibt es Nöte. Alles Mögliche. Krankheit. Wie gesagt, finanzielle Not. So viele andere Dinge. Aber dennoch, du bist so reich. Reicher als jeder Milliardär auf dieser Welt. Du hast ewige, bleibende Werte. Und da möchte ich hin heute Morgen, dass uns das wieder ganz neu groß wird in uns. Was für eine Hoffnung wir haben. Und es wurde heute viel von Freude erzählt. Und das ist auch so. Gott ist ein Gott der Kraft und der Freude. Ich finde sehr, sehr schön, es gibt ja das Westminster-Bekenntnis. Und da gibt es ein Vers unter diesen ganzen, müsst ihr euch mal durchlesen, das ist sehr, sehr lang, aber sehr, sehr geisterfüllt, sehr ermutigend. Und da steht, das oberste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen oder, andere Übersetzung, oder für immer sich an ihm zu erfreuen. Das ist das oberste Ziel. Das ist Gott gewollt, dass du dich freust. Das ist sein Verlangen. Aber nicht Freude an irgendetwas anderem als an ihm in erster Linie. Menschen auf dieser Welt, Menschheit allgemein, wir sind alle, egal wer, wir sind alle auf der Suche. Das ist so in uns drin. Wir suchen nach Erfüllung, wir suchen nach Freude. Wir suchen nach Liebe. Wir suchen nach etwas, was Sinn in unser Leben bringt. Und Menschen suchen überall, an allen Ecken und Enden, suchen sie. Und wir wissen es doch selber, viele von uns, die sich zu Jesus dann bekehrt haben, sie kommen aus einer Situation, wo sie plötzlich gemerkt haben, all das, was mir Leben versprochen hat, was mir Sinn versprochen hat, was mir Leben versprochen hat. Ich bin enttäuscht davon. Ich bin enttäuscht zurückgeblieben. Verzweifelt vielleicht, einsam. Keiner sieht meine Not, keiner kennt meine Not. Und dann ist etwas passiert. Dann ist der Fürst des Lebens in dein Leben getreten. Und er macht alles neu. Du bekommst Sinn, ein Ziel in deinem Leben. Da ist Hoffnung da. Da ist zum ersten Mal vielleicht Liebe da. Viele Menschen gehen durch die Welt. Ich wiederhole das immer wieder, aber es tut mir so weh. So viele Menschen, die der Meinung sind, sie werden nicht gesehen, ob sie da sind oder nicht, ist völlig egal. Es interessiert keinen. Nein, da gibt es jemanden. Da gibt es jemanden, der dich mit Augen der Liebe ansieht. Wenn du vielleicht heute Morgen hier bist, der Jesus noch nicht kennt, ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, ich weiß nicht, was du suchst. Aber ich sage dir, es gibt einen, da kann deine Suche zu Ende kommen. Da hast du das gefunden. Das tiefste, wertvollste, was du haben kannst, die Liebe Gottes, wie vorhin schon gesagt von Ralf, die sich am Kreuz offenbart hat. Wenn du nicht weißt, was Liebe ist, guck ans Kreuz. Der hat da für dich geblutet. Nicht für die Menschheit allgemein, sondern für dich ganz persönlich. Damit deine Suche aufhören kann. Wir sind durstig als Menschen. Und wir wissen, wie physischer Durst, wie sich das anfühlt. Das lässt sich nicht zur Ruhe kommen. Wenn du im Sommer vielleicht auf einer langen Wanderung bist, hast kein Wasser dabei, das wird zur Qual. Es wird zur Qual, der ganze Körper reagiert. Du bist entkräftet und du hast nur noch eins im Kopf, Wasser. Und so ist es auch im Geistlichen, in diesem Leben. Du bist, ob du es wahrhaben willst oder nicht, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, bist du durstig und bleibst durstig. All das, wo du dein Herz dran hängst, all das, wo du meinst, das ist das, was meinen Durst stillt, vergiss es. Jesus sagt in Johannes, Evangelium ist nur ganz kurz, schlagen wir auf, Johannes 4, Evangelium des Johannes 4, die Verse 13 und 14, da geht es um das Gespräch, die Begegnung mit der Frau am Brunnen. Und da sagt Jesus zu ihr, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, also ganz normales, frisches Brunnenwasser, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ein Wasser, das dich am Leben, nicht nur am Leben erhält, sondern ein Wasser, das dich bis in die Ewigkeit nicht mehr dürsten lassen wird. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück in Kolosser. Hier steht, also Kolosser 3. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Du bist mit Christus, wenn du ihn als deinen Erlöser angenommen hast, bist du mit ihm gekreuzigt, du bist mit ihm in den Tod gegangen und bist auferstanden. Das ist jetzt noch nicht wirklich sichtbar. Du bist ein ganz normaler Mensch wie jeder andere in dieser Welt. Du siehst nicht anders aus. Du bist nicht größer und stärker und siehst auch nicht besser aus. Aber da ist etwas in dir. Da ist ein neues Leben gezeugt worden. Du bist mit Gott auferstanden. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir können Jesus in der Regel nicht sehen. Der ein oder andere, wir lesen immer mal wieder davon, es kann sein, dass sie tatsächlich Jesus gesehen haben. Es ist möglich, dass er ihnen erschienen ist. Aber in der Regel ist es so, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wir haben den Geist Gottes in uns. Und wenn du dich danach ausstreckst, wenn du dieses tiefe Verlangen hast, Jesus zu sehen, Jesus nahe zu sein, näher zu sein als je zuvor, dann bitte, bitte ihn darum. Mir geht es manchmal so, ich bin manchmal so trocken und so kalt und so gleichgültig und gehe so auch kalt und gleichgültig durch meinen Alltag. Wie mit Scheuklappen, einfach geradeaus, weder links noch rechts. Und das ist nichts, was Jesus möchte. Jesus möchte nicht, dass du kalt und gleichgültig und träge bist. Er möchte dich, er möchte dir begegnen, er möchte dir zeigen, wie sehr er dich liebt und er möchte dich mit dieser Liebe erfüllen. Und das Größte im Himmel, glaube ich, es gibt viele, viele Dinge, die wir natürlich jetzt, die wir hier in dieser Welt leben, noch gar nicht wirklich begreifen können. Wenn wir das lesen in der Offenbarung, was über das neue Jerusalem dort steht, die Straßen aus Gold und so weiter, da habe ich wenig Vorstellung davon, wie das tatsächlich sein wird. Aber wir haben einen wunderbaren, ich sage dir das, einen wunderbaren, herrlichen Gott. Und bei ihm zu sein, in seinem Reich, das wird unvorstellbar schön sein. Für jeden, wenn ich euch jetzt fragen würde, was wäre Himmel für euch, jeder würde wahrscheinlich was anderes sagen. Ganz wichtig, glaube ich, oder was mich so bewegt und angesprochen hat, wir kommen nach Hause. Es steht, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Es gibt eine Stelle, Philipper 3. Philipper 3, die Verse 20 und 21. Also wieder nach links blättern. Das ist der Brief davor. Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich muss dir leider sagen, du hast hier keine Heimat, kein Zuhause. Vielleicht hast du als Kind ein gutes Elternhaus gehabt. Eltern, die dich geliebt haben, die dir eine gewisse Geborgenheit geschenkt haben, wo du wirklich wie so ein übermütiges Kind aufwachsen konntest. Du hast es vielleicht, weiß ich nicht, in deiner Umgebung schön gehabt, du hast Freunde gehabt, wenn du dich verletzt hast, wenn du dich geprügelt hast als Junge, bist du nach Hause gelaufen, schreiend zur Mama und Mama hat dich getröstet. Du bist nach Hause gelaufen in deiner Not. Einige haben das vielleicht nicht erlebt. Die wissen nicht, was ein Zuhause, was ein Elternhaus ist. Aber selbst wenn du wohlbehütet aufgewachsen bist, diese Sehnsucht nach Zuhause wirst du überall mit hinnehmen. Und manchmal ist es ja auch so, wenn du dann erwachsen bist, vielleicht selber Kinder hast, du möchtest immer noch nach Hause zu deinen Eltern. Da zieht's dich immer wieder hin. Das ist aber etwas, was nicht bleiben wird. Deine Eltern werden auf dieser Welt nicht ewig leben. Und diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen, Geborgenheit zu erleben, die geht nie weg. Nie. Du wirst immer eine Heimat suchen. Ich weiß nicht, irgendein Dichter, ich weiß nicht, wer es war, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus, der so ein ganz depressives Gedicht irgendwie, und dann steht am Ende, wehe dem, der keine Heimat hat. Wehe dem, der keine Heimat hat. Wenn du keine Heimat hast, bist du ein Getriebener. Dann suchst du hier und da und dort. Du suchst nach Halt, du suchst nach Annahme, du suchst nach Geborgenheit. Du findest sie aber nicht. Vielleicht mal vorübergehend in irgendeiner Beziehung oder ich weiß nicht wo. Da findest du es vielleicht mal ein bisschen. Aber die Suche geht irgendwann weiter. Du suchst etwas, woran du dich halten kannst, wo du willkommen bist. Das haben wir alle in uns. Bei manchen ist es vielleicht auch zugeschüttet. Aber die Sehnsucht bleibt. Das ist so in uns hineingelegt. Das ist Gott gewollt, dass wir diese Sehnsucht haben. Und in ihm findest du deine Heimat. Vielleicht hier in diesem Leben noch nicht so in Vollkommenheit. Vielleicht fühlst du dich manchmal einsam und hast auch das Gefühl, als Kind Gottes, du wirst nicht gesehen. Durchaus möglich. Es gibt Geschwister, die in großer Not sind und haben das Gefühl, wer ist da? Aber wenn du Kind Gottes bist, egal wie es dir im Moment geht, egal wie enttäuscht du dich vielleicht von deinen Geschwistern empfindest, von Menschen um dich herum, wie auch immer, von deinen Eltern, von deinen Kindern, das kann ja auch, ne? Eltern sitzen manchmal, wenn sie alt werden, irgendwo auch ganz alleine und die Kinder sind nicht da. Wenn du Kind Gottes bist, deine Heimat kommt. Wenn du dort beim Herrn im Himmel ankommst, glaube ich fest dran, steht zwar nicht so im Wort, glaube ich fest dran. Er kommt dir entgegen und umarmt dich. Da bist du willkommen, da bist du zu Hause. Und nicht nur vorübergehend, das wird nicht wieder vergehen. Du wirst nicht wieder von Neuem suchen müssen. In alle Ewigkeit bist du dort zu Hause. Da kommt dein Herz zur Ruhe, da bist du erfüllt. Da wird nichts mehr zwischen dir und Gott stehen. Keine Sünde, keine Krankheit, keine Not, nichts mehr wird dazwischen stehen. Du wirst eine ungetrübte Liebesbeziehung zu deinem Gott haben können. Und lasst uns doch darauf unsere Gedanken, unser Herz richten. Vielleicht, klar, dein Tag ist wahrscheinlich vollgepackt und du hast auch alles vielleicht getaktet und du musst es ein Stück weit vielleicht auch. Aber das Wichtigste, das Wesentliche ist, dass du eine Begegnung tagtäglich mit deinem Herrn hast. Es gibt diesen berühmten, was heißt berühmt ist doof, einen bekannten Waisenvater von Bristol, den Georg Müller. Jemand, der vor langer Zeit Waisenhäuser in England gegründet hat. Das war ein Deutscher. Der kam, glaube ich, irgendwo, weiß ich nicht, aus Frankfurt oder keine Ahnung. War ein Deutscher, der das auf dem Herzen hatte, sich um Waisenkinder zu kümmern. Und es war ein Mann des Gebets. Der hat nie um Spenden gebeten. Hat alles im Gebet mit seinem Papa besprochen, mit seinem Papa im Himmel. Und Gott hat Großes getan. Das ist eine große Arbeit geworden. Aber er hat gesagt, morgens als erstes muss ich meine Freude im Herrn finden. Ich muss mich hinsetzen, muss mein Wort lesen, das Wort Gottes. Ich bete und ich bitte meinen Herrn darum, dass er sich offenbart und dass er mir Freude in ihm schenkt. Und so gehe ich in meinen Tag hinein. Und er hat mich nie enttäuscht, weil es sein Verlangen, seine Sehnsucht war, jeden Morgen neu Gott zu begegnen. Wir können das alle erleben. Das sind keine geistigen Klimmzüge oder irgendwas. Aber wenn du morgens aufstehst, mir geht's manchmal so, ich fühle mich so leer, so belastet, so bedrückt von Sorgen, von Problemen. Manchmal, ich werde ja nur noch älter, manchmal fällt es mir schwer, morgens aufzustehen. Der Körper will nicht so richtig. Und manchmal, ja, ist es schwer, in den Tag zu gehen. Aber wenn ich eine Begegnung mit meinem Herrn habe, mein Körper ändert sich nicht. Aber da passiert was in mir. Da kommt Freude, Licht, Hoffnung hinein. Ich freue mich auf den Tag, weil ich weiß, da ist jemand bei mir, an meiner Seite. Der lebt in mir. Der geht mit mir durch diesen Tag. Der sieht mich und kennt mich. Dem muss ich nichts vorspielen. Der sieht ganz genau, wie es mir geht. Und keine fromme Heuchelei. So kommen, wie wir sind. Keine formulierten, frommen Gebete. Das kann manchmal eine Hilfe sein, klar. Aber raushauen, wie es dir geht. Gott weiß es sowieso, dem kannst du nichts vormachen. Gib dich so, wie du bist. Und du kannst beten, Herr, ich weiß nicht, ich fühle mich leer. Ich habe die Freude in dir nicht. Ich sehe dich nicht. Ich höre dich nicht. Aber offenbare du dich mir. Nimm diesen Vorhang, der vor meinem Herzen ist, die Mauer, die um mich rum ist, nimm sie weg und begegne mir. Und er tut es. Er wird es tun. Wenn du das Verlangen hast, ihm zu, nicht nur für die guten Dinge, die er dir geben wird, sondern die höchste Freude ist an ihm, nicht an den Dingen, die er gibt. Das ist ganz wichtig. Ihn als Person. Und manchmal habe ich so den Eindruck, ich will niemandem zu nahe treten, dass wir Gott noch gar nicht richtig kennen. Der ist so, ich wiederhole mich, aber ist mir egal, der ist so voller Liebe. Der ist absolut rein. Wir haben vorhin gehört, heilig. Heilig bedeutet, da ist keine Sünde in ihm. Da ist kein Anflug von irgendwas Bösem in ihm. Der ist nur Liebe. Absolut rein. Und ich glaube auch, und da steht auch irgendwo im Wort, dass er der Schönste ist. Das glaube ich auf jeden Fall. Weil es keinen gibt, der so liebt und so rein ist wie er. Niemanden. Und wir lesen das ja auch in der Offenbarung. Die Offenbarung ist toll. Die ist voll von dem, was in der geistlichen Welt bewegt wird. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil das springt hin und her. Dann passieren wieder Dinge auf der Erde. Dann sind wir plötzlich wieder im Himmel. Das springt immer wieder so hin. Aber es ist schon unmissverständlich, welche Dinge hier im Himmel passieren. Und ganz am Anfang der Offenbarung sieht Johannes Jesus. Und er sagt dann, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Macht. An anderen Stellen, wie ich vorhin schon sagte, wenn wir die Vision von Hesekiel zum Beispiel angucken, oder Jesaja, der Gott, der dort auf dem Thron sitzt, ist herrlich. Er wird als Lichtherrlichkeit beschrieben, Farben, Herrlichkeit, absolute Herrlichkeit. Das ist der Gott, der dort auf dem Thron sitzt. Und wenn du ihn siehst, der Psalmist sagt das, wenn ich wach werde, er meint jetzt nicht, dass morgens wach werden, sondern wenn ich dort drüben wach werde, will ich mich satt sehen an deinem Bild. Das ist das, was uns erfüllt. Du wirst immer, auch als Christ, du wirst immer unzufrieden und frustriert sein, wenn du Jesus nicht siehst, wenn du nicht weißt, was für ein Reichtum er für dich hat, wie herrlich er ist. Bitte ihn darum, bitte, du hast den Heiligen Geist in dir. Bitte ihn um Begegnung, Offenbarungen von ihm. Wenn wir diese Welt angucken, und ich glaube fest daran, dass Gott sie erschaffen hat. Gerade jetzt, oh Mann, so der Frühling, ist das nicht klasse? Morgens die Sonne, die Blumen, die wachsen. Viele bunte Farben, die Gerüche, die vielen Vögel, die unterwegs sind. Das ist so klasse, da ist so viel Leben, da ist Dynamik da, da ist Schönheit da. Wenn du einen Sinn dafür hast, lass es dir schenken. Geh nicht blind durch deinen Alltag. Da sind so viele Wunder zu entdecken. Gerade auch in der Natur. Gott hat das alles so wunderbar erschaffen und wir Menschen blicken nicht dahinter, wie er es gemacht hat. Manchmal ansatzweise. Und warum hat er das erschaffen? Damit wir uns dran freuen können. Natürlich, in dieser Welt ist es so, das Ganze hat natürlich auch ein Verfallsdatum. Durch den Sündenfall ist Vergänglichkeit hineingekommen. Die schöne Blume, die jetzt so wunderschön blüht, guck sie dir nach ein paar Tagen oder Wochen an, wie sie dann aussieht. Dann ist sie manchmal nicht mehr ganz so schön. Alles vergeht letztendlich in dieser Welt. Es ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist manchmal echt ein Problem. Menschen sterben. Menschen sterben, die du vielleicht auf dem Herzen hast, die du liebst. Alles vergeht. Und dennoch, es ist so schön. Aber wie wird es erst im Himmel sein, wo dieser Fluch, dieser Fluch des Sündenfalls nicht mehr auf uns liegen wird, auf uns Menschen? Wo es keine Sünde mehr gibt. Die Sünde ist so, das ist so eklig, abartig. Die Sünde hat uns Menschen von Gott getrennt. Was für ein Drama. Was für ein Drama. Wir sind von der Quelle des Lebens abgeschnitten worden. Und wir haben, was das Ganze noch schlimmer macht, wir haben einen Gegenspieler, einen Feind in dieser Welt. Den Fürsten dieser Welt, der dir das Leben schwer machen will. Der immer, und das möchte er, möchte dir die Freude an deinem Gott rauben. Und wenn du dich morgens, vielleicht erlebt das der eine oder andere, wenn du dich morgens hinsetzt und willst die Gemeinschaft suchen mit deinem Gott, da kommt alles Mögliche. Dann klingelt das Telefon oder du hast irgendwelche Gedanken in deinem Kopf, die dich bewegen. Ganz plötzlich sind sie da, Probleme und Sorgen. Das kann auch ganz, ganz banale Dinge sein. Mensch, habe ich mir eigentlich rechtzeitig irgendwelche Socken rausgelegt? Oder ich weiß nicht, Mensch, habe ich gestern eigentlich Klopapier eingekauft? So ganz banale, bescheuerte Dinge. Und wenn du dich darauf einlässt, dann geht dieses Gedankenkarussell weiter und du kommst nicht zur Ruhe und du wirst so in den Alltag gehen. Lass dich reinigen davon. Lass dich reinigen davon. Der Widersacher wird dir immer wieder erzählen, dass du ein Versager bist. Dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Wenn du gesündigt hast, oh, du bist doch erlöst. Was ist denn los mit dir? Du hast gesündigt? Gott ist sauer auf dich. Lass das mal. Du kannst später zu ihm gehen. Lass das mal. Gerade dann solltest du kommen. Gerade dann. Lass dich reinigen. Sein Blut ist dafür geflossen. Lass es nicht zu, dass Sünde in deinem Leben dir die Freude raubt. Lass es nicht zu. Wenn du Dinge erkennst, oh, hab doch keine Angst, dass Gott dir nicht gnädig ist. Das ist er. Und keine Sünde ist zu groß, dass er dir nicht vergeben kann und will. Dafür ist er gekommen, dass du nicht belastet in Gebundenheiten leben musst, sondern dass du frei bist. Voller Freude. Auch in der Not. Kommen wir später zu. Ja, und da kommen wir auch genau gleich zu diesem Punkt. Es gibt Hindernisse auf diesem Weg. Es gibt Hindernisse auf dem Weg, dass du die Freude, die Erfüllung an Gott nicht erleben sollst. Da gibt es Hindernisse in dieser Welt. Da gibt es Fallen. Da gibt es Dinge. Und das ist, wie gesagt, dieses Westminster-Bekenntnis. Das oberste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das wird bombardiert. Das sollst du, denn wenn du als Christ voller Freude bist, die Freude kommt auch aus der Liebe, weil du erlebst, wie sehr Jesus dich liebt. Was meinst du, was du für ein Zeugnis bist in dieser Welt? Was für einen Geschmack Menschen kriegen, der ist ja ganz anders. Der meckert ja gar nicht. Der ist ja nicht ständig unzufrieden. Der freut sich. Warum freut er sich? Das ist ein Zeugnis, sage ich euch. Da kommt Kraft, da kommt Kraft heraus. Wenn du, Freude ist echt was ganz, ganz Besonderes. Wie so ein kleines Kind. Oh, wir haben's verlernt, uns, wir lachen immer so in uns hinein oder freuen uns in uns hinein. Keiner kriegt es irgendwie mit. Das braucht dir nicht peinlich sein. Kann man halt von halten, was man will, aber ich lese ja gerne so diese Lebensberichte von Gottesmännern, die lange tot sind. Und da gibt es ja den Franz von Assisi, der mit Tieren geredet hat und so. Okay, das ist so die eine Sache. Aber der hat sich so an Jesus gefreut. Da gab es so Zeiten, wo er sich so gefreut hat, dass er hat ja immer so ein Mönchsgewand angehabt. Und dann hat er so getan, als wenn er, so heute würde man sagen Luftgitarre, aber er hat Luftgeige gespielt und hat gesungen und hat sich, also wirklich draußen, nicht irgendwo drin, sondern wirklich draußen unter Menschen, hat seine Freude ausgedrückt. Er fing an zu tanzen, hat gesungen und hat seine Geige gespielt. Wer würde das denn heute von uns noch machen? Ja, du ja, Uli, du, bei dir ist klar. Aber wer sonst noch? Wer ist sonst noch so verrückt? Nein, das hat nichts mit verrückt zu tun. Lass deine Freude raus, wenn du dich an Jesus freust. Lass es raus. Leute im Stadion, hey, die freuen sich. Bayern hat wieder verloren oder so. Oder 96 ist Meister geworden. So war es halt, ne? Das ist zwar eine unrealistische Freude, aber Mensch, da ist richtig was los. Können wir nicht, wir haben doch viel mehr. Wir haben viel, viel mehr. Wir könnten uns, unser Herz könnte platzen vor Freude, wenn wir erleben, was für einen Herrn wir haben, was für ein Ziel er mit uns hat. Und wir laufen oft so missmutig durch die Gegend. Das kann natürlich auch, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt Dinge, die sind schwer. Und wenn du dann plötzlich anfängst, irgendwie so eine Freude aufzufahren, die kann echt sein. Aber manchmal ist es dann nicht unbedingt echt. Wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir schlecht. Wenn du Not hast, wenn du Angst hast, dann ist das so. Die Propheten im Alten Testament haben auch geweint. Meistens nicht unbedingt immer um sich selbst, sondern um die Not, die sie gesehen haben. Und davon sollte unser Herz auch bewegt sein. Und da bin ich manchmal so kalt und gleichgültig. Du hörst irgendwas, du siehst, oh, ist das schlimm. Und schon hast du es wieder vergessen. Wir sind abgestumpft in vielen Dingen. Und da muss Jesus ran, da muss Jesus uns neu bewegen. Jesus ist barmherzig. Jesus hat geweint über die Stadt Jerusalem. Er ist den Aussätzigen begegnet mit einem großen, barmherzigen Herzen. Weil er die Not gesehen hat und die Not ihm nicht egal war, wie es bei uns häufig ist. Wie es bei mir ist, okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will da keinem was unterstellen, aber mir geht es oft so. Ich kann so gleichgültig an Dingen vorbeigehen. Und das will ich nicht. Das bedeutet natürlich auch, mitzuleiden. Und das ist manchmal auch schwer, die Not an mich ranzulassen. Aber ist das Liebe, wenn ich gleichgültig an jemanden vorbeigehe? Der segne dich, der wird dir schon helfen und gehe weiter. Nee. Es sollte uns berühren. Und das können wir aus uns heraus nicht machen. Das können wir nicht produzieren. Das muss Jesus uns schenken. Jetzt habe ich mich total verlaufen. Hindernisse auf den, genau. Trachtet nach dem, was droben ist. Genau, wie ich eben schon sagte, ich wiederhole mich trotzdem noch mal kurz. Gott hat uns erlöst. Er hat sein Blut vergossen, damit wir nicht in unserer Selbstsucht, in unserem Stolz, in all dem, was uns so in unserem Leben war, dass wir uns damit selber zerstören und auch andere Menschen. Denn Sünde ist kein Ding, das nur dich betrifft. Es wird auch andere mit hineinziehen und andere sündigen auch. Und es ist ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf. Sünde ist, lass uns echt darum bitten, dass Gott uns Sünde in jeglicher Form, dass wir einen Abscheu dagegen entwickeln. Der eine oder andere vielleicht von uns hat so seine Lieblingssünden in seinem Leben, von denen er eigentlich weiß, dass er sie loslassen sollte. Aber es kriegt ja keiner mit. Und das ist ja auch so schön. Es ist ja so erfüllend. Es ist ja so gut. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt diese Dinge, die dir so viel versprechen. Und du versagst, du sündigst und merkst, oh, ist das eine Last, ist das schwer. Jesus vergibt dir, wenn du kommst. Und du tust es wieder. Es ist so wichtig, dass Jesus das, dass der Geist Gottes das in uns bewirkt, dass wir erkennen, dass Sünde nichts Schönes ist. In keinster Form. Sünde zerstört. Es nimmt dir zwar nicht die Beziehung zu Jesus, aber es belastet sie. Und du wirst die Freude, von der ich vorhin erzählt habe, diese übersprudelnde Freude, die wirst du nicht erleben, wenn du Sünde in deinem Leben duldest. Warum? Warum willst du Sünde? Gott hat so viel für dich. Er hat viel, viel mehr als das, was dir diese Dinge versprechen. Er hat die Fülle für dich. Natürlich, das heißt nicht, dass du ein absolut sündfreies Leben leben wirst in dieser Welt. Das nicht. Aber das Wichtige ist, wenn du gesündigt hast, kehr um, bitte Gott um Vergebung, bitte Jesus um Vergebung, um Reinigung und bitte ihn darum, dass er, wie gesagt, einen Ekel, einen Abscheu vor der Sünde in dir bewirkt. Das ist das Erste. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die uns die Freude an Gott rauben wollen. Da gibt es noch eine Sache, ich weiß nicht, wen das von uns betrifft, aber ich will es trotzdem einfach mal anreißen, die Liebe zum Geld oder zum Materialismus. Wir leben ja immer noch in einem reichen Land. Vielleicht der ein oder andere denkt, naja, du weißt gar nicht, was du da redest. Ich bin nicht reich. Aber dennoch, im Vergleich zu vielen anderen in dieser Welt sind wir reich. Und Geld oder die Liebe zu materiellen Dingen ist auch so eine Falle. Wie viel Krempel habe ich im Laufe meines Lebens angeschafft? Wie viel Gedanken, wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Zeit habe ich da investiert, um mir irgendeinen Krempel zu kaufen, der jetzt vielleicht in irgendeiner Ecke liegt und verrostet und vergammelt oder er schon gar nicht mehr da? Das können wir uns doch sparen, oder? Der Reichtum ist doch ganz woanders. Natürlich, du musst in dieser Welt, um dein alltägliches Leben leben zu können, natürlich brauchst du Geld, das ist klar. Das Geld ist ja auch eigentlich nicht das Böse dabei, sondern unsere Beziehung dazu. Du kannst ja auch, wenn du tatsächlich jemand bist, der einen guten Job hat und viel Kohle verdient, du kannst auch sehr viel Gutes damit machen, wenn dein Herz stimmt. Du kannst Missionare unterstützen, du kannst, ich weiß nicht, einem armen Obdachlosen was geben. Du kannst tatsächlich mit dem Geld auch was Gutes tun, wenn deine Herzenshaltung stimmt. Aber wenn das nicht so ist, boah, dann ist es verheerend. Wenn du versuchst, alles für dich zu horten, alles für dich zu behalten, ist das eine Bindung, die lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Es gibt so viele Sorgen und Probleme, die ums Geld gehen. So viel. Und wenn du viel hast, meine Großmutter hat früher immer gesagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Genau. Da ist so ein Sog, der dich zieht. Und du brauchst mehr. Du willst mehr. Du willst mehr. Immer mehr. Immer mehr. Du kannst nicht, sagt das Wort, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir lesen mal In Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Ganz bekannte Geschichte. Lukas 12, 16 bis 21, der reiche Kornbauer. Und er, also Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Da ist etwas, was du nicht übereinander kriegst, was nicht zusammenpasst. Die Liebe zum Geld und die Liebe zum Herrn. Das kommt nicht zusammen. Das ist das eine in die Richtung, das andere in die. Das kriegst du nicht hin. Das heißt nicht, du musst jetzt alles wegschmeißen, du musst wie ein Bettler leben. Das meine ich damit nicht. Aber wenn du diese Dinge, wenn du dein Herz dran hängst, wenn du nicht bereit wärst, Dinge loszulassen, ist das eine Bindung. Und das macht dein Leben unfrei. Da weicht die Freude. Dieser Bauer, was, der hat geplant über viele Jahre. Das machen wir ja auch häufig. Zur Rente hin. Manche sind 35 und denken schon an die Rente. Ja, jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber weiß ich, ich denke häufig so drüber nach in letzter Zeit. Was ist, wenn ich mich heute Abend ins Bett lege und morgen nicht mehr aufwache? Habe ich die Garantie, dass ich morgen wieder aufwache? Dass ich in einer Stunde noch lebe? Habe ich die Garantie? Und dann plane ich für, ich weiß nicht, für, dann bin ich abgesichert, dann geht's mir gut. Dann kann ich zur Ruhe kommen. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. So ein bescheuerter Spruch. Guck dir mal die Reichen an, wie beruhigt die sind. Das ist eine Lüge, das ist Quatsch. Und Geld gibt ja auch keine Sicherheit, weil das kann ruckzuck weg sein. Die Inflation kann noch schlimmer werden. Plötzlich ist all das, was du angehäuft hast, weg. Oder tatsächlich, du stirbst. Das bleibt alles hier. Dann nimmst du nichts mit. Das ist nichts Neues, das wissen wir alles. Aber es geht um die Liebe zu diesen Dingen. Wofür investierst du deine Kraft? Es spricht nichts dagegen, Studium zu machen, einen guten Job zu haben, ist überhaupt nicht die Frage. Da musst du dich vielleicht nicht so quälen wie manche andere, der vielleicht nie was gelernt hat, der wirklich für wenig Geld schuften muss. Aber Gott versorgt dich trotzdem, auch wenn du keinen tollen Job hast. Und such doch nicht deine Erfüllung in diesen Dingen. Such doch nicht die Erfüllung in deinem Job oder in was auch immer. Lass es auch, selbst in deiner Familie, such da nicht deine letzte Erfüllung. Natürlich, Gott schenkt dir Liebe für deine Kinder und so weiter. Du sollst deine Kinder versorgen, überhaupt nicht die Frage. Aber sie gehen irgendwann aus dem Haus und leben ihr eigenes Leben. Lass uns doch diese Sorgen, die wir gerade um diese Dinge, wenn es den einen oder anderen betrifft, das lohnt sich doch nicht. Wir sind doch zu viel höherem berufen, zu viel besserem erschaffen worden, als sich um diese Dinge in dieser Welt zu drehen und da sein ganzes Leben hineinzugeben. Die werden in den Sprüchen immer wieder Narren genannt, die das tun. Und das hat einer gesagt, der eine Menge Kohle hatte. Der Salomo war richtig reich. Und er sagt ja auch in den, müsst ihr mal in Prediger lesen, das ist echt sehr, sehr gut. Wo er alles ausprobiert, alles, was es in dieser Welt gibt, um Freude zu finden, um Erfüllung, um Glück zu finden. Und was sagt er jedes Mal? Es ist alles eitel und Haschen nach Wind. Da bleibt nichts. Da ist nichts, was meine Seele wirklich befriedigt und satt macht. Wo habe ich meine Freundschaften und Beziehungen? Mit wem umgebe ich mich so als Christ? Es geht nicht darum, dass du jetzt wie so ein Mönch irgendwo im Kloster leben sollst und ja keinen Kontakt zu Menschen zur Außenwelt haben sollst. Auf keinen Fall. Wie willst du Zeugnis sein, wenn du irgendwo vielleicht auch gar nicht mehr rausgehst? Nee. Du sollst Menschen dienen. Jesus geht sogar noch weiter. Du sollst Menschen in der Welt lieben, du sollst deine Feinde lieben. Bin ich noch weit von entfernt, aber du sollst Menschen Gutes tun, du sollst sie segnen. Wo du es kannst, tu es. Wo du Not lindern kannst, tu es. Wo du Menschen das Evangelium bringen kannst, tu es. Mach deinen Mund auf. Sag ihnen, was in deinem Leben ist. Aber es gibt eine Gemeinschaft, die wir vielleicht nicht unbedingt leben sollten. Es gibt Menschen, wenn du die zu Freunden hast, die ziehen dich runter. Wenn sie keine Christen sind, sag ich mal. Die reden nur negativ. Da ist alles schlecht und du gehst weg und fühlst dich leer und belastet. Du bist ja freundlich und sagst nichts dazu. Du hörst dir das alles an, aber es belastet dein Leben. Und selbst wenn es nicht Negatives ist, du kannst über einen ganzen Tag über Sport reden, aber erbaut das wirklich? Macht das dein Leben reich? Und wir sollten eigentlich als Kinder Gottes ein Geschmack für Menschen in dieser Welt sein und nicht uns von der Welt manipulieren lassen und runterziehen lassen. Da musst du manchmal vielleicht tatsächlich sogar hart sein. Und sagen, auch wenn es um schlimmere Dinge geht, in Jobs, oh, ich habe früher im Altenheim gearbeitet. Oh, was war das für eine Lästerei? Wenn der eine da war, wurde über den anderen gelästert, wenn der andere da war, wurde über den gelästert. Da müssen wir den Mut haben, nein, das höre ich mir nicht an. Das bedeutet vielleicht auch, dass man sich unbeliebt macht. Aber das tue ich mir nicht rein. Da gehe ich. Und das ist so, das geht oft so schnell, das geht so ineinander über. Du bist mit jemandem am Reden und plötzlich bist du im Lästern und du merkst es gar nicht. Hast du das schon mal erlebt? Ich ja. Und du bist mittendrin und denkst hinterher, was habe ich denn da für einen Scheiß erzählt? Klar, Jesus vergibt. Überhaupt nicht die Frage. Aber das ist etwas, wo wir vielleicht manchmal konsequent sein müssen. Weil das belastet tatsächlich die Beziehung zu Gott. Leid und Krankheit. Wir schlagen mal auf 2. Korinther 4. 2. Korinther. Also da kommt erst der Römerbrief, dann kommt der 1. Korinther und der 2. 2. Korinther 4, die Verse. So 4, nicht 5, 4. Die Verse 16 bis 18, ich bin gleich durch, keine Angst. Also. Darum, sagt Paulus hier, darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Was erzählst du da, Paulus? Meine Trübsal ist doch nicht leicht. Ich liege hier mit Schmerzen im Krankenhaus. Und die Ärzte wissen nicht, ob es besser wird. Es könnte eher schlechter werden. Was erzählst du mir da? Ich habe meinen Job verloren. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe vier kleine Kinder zu Hause. Ich weiß es nicht. In meiner Heimat tobt der Krieg. Verwandte sterben. Die Trübsal ist zeitlich und leicht. Das sagt aber nicht irgendjemand hier. Du kannst dir, ich weiß jetzt nicht genau, wo steht, da beschreibt Paulus, nicht um sich selber irgendwie, um Selbstmitleid zu, um Mitleid zu erhaschen, sondern er schreibt einfach ganz nüchtern, was er erlebt hat im Laufe seines Lebens. Und ganz ehrlich, das möchte ich nicht erleben. Hunger, Durst, er hat gefroren, er ist gesteinigt worden, er hat, ich weiß nicht, was alles erlebt. Und dennoch sagt er, und unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, weil er eine Sicht in die Ewigkeit hat, eine Herrlichkeit, die alles andere aufwiegt, die ist so viel größer. Ich will ja keinem sagen, hey, wenn du leidest, naja, das ist alles zeitlich und leicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht und gerade ich sollte das bestimmt nicht sagen, weil ich weiß nicht, was es heißt, richtig krank zu sein und Schmerzen zu haben. Das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten keine frommen Sprüche anwenden und ja, das wird schon wieder. Nein, aber darum beten, dass derjenige, der vielleicht gerade so leidet, eine völlig neue Sicht von dem bekommt, was ihn erwartet. Und ich sage euch, das gibt es. Es gibt Menschen, die sehr gelitten haben und die haben so eine Freude und Zuversicht ausgestrahlt. Ich habe mal Berichte von oder Aussagen von Märtyrern gelesen, die irgendwo um ihres Glaubens willen hingerichtet wurden. Und so die letzten Tage, die letzten Stunden, da kommt häufig, natürlich gibt es auch dunkle Phasen drin, aber da kommt so eine Freude und Hoffnung durch. Der Pfarrer Wilhelm Busch, kennen wahrscheinlich einige von euch, der war früher Jugendpfarrer in Essen und der hat während des Dritten Reiches im Gefängnis gesessen. Und er sagt, die Zellen bei der Gestapo waren so groß, dass wenn man seine Hände ausgestreckt hat, die Wände berührt hat. Und er sagt, da war nichts, da gab's nichts, das war eine kalte Zelle, da war nichts drin. Und er sagte, da wird man nach wenigen Stunden und Tagen wahnsinnig. Das ist so gewollt. Aber in dieser Dunkelheit und in dieser Verzweiflung ist Jesus in seine Zelle gekommen und die Zelle war voll Herrlichkeit. Das hat er erlebt, das hat er beschrieben. Jesus ist in der größten Not, ist er da. Und er kann das Ganze so verändern, dass du dich freust, dass du voller Freude bist. Das haben diese Menschen erlebt. Es gibt keine Not, die zu groß ist. Ich sage das nicht. Also ich, wie gesagt, ich kann da nichts drüber sagen. Ich kann da nichts drüber sagen, wie es dir geht. Ich kann dir nicht. Aber Gottes Wort sagt es. Gott ist dein Tröster. Geh zu ihm, wenn du leidest, wenn du Not hast. Geh zu ihm. Feierabend. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns so sehr liebt und der ein Verlangen danach hat, uns nahe zu sein. Du suchst die Gemeinschaft mit uns, einfach weil du weißt, dass uns das erfüllt, dass uns das Freude bringt und Hoffnung. In dieser kalten, dunklen Zeit und Welt bist du das Licht. Und hilf uns doch mehr und mehr, uns danach auszustrecken, was uns erwartet, Herr, uns die Augen, die inneren Augen öffnen zu lassen für deine Größe und Herrlichkeit, für das, was uns erwartet, keine Not, kein Leid mehr. eine unvorstellbare, herrliche, erfüllende, freudvolle Beziehung zu dir, Herr. Und auch miteinander. Wir werden einander wiedersehen und uns mehr freuen als je zuvor. Du bist so gut. Wir geben dir die Ehre und danken dir. Amen.